Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zu 1. Petrus, wir sind angelangt bei Kapitel 4. 1. Petrus, Kapitel 4. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 5. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die den Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Amen. Amen. Lass uns beten. Großer und herrlicher Gott, wir wollen dir Dank bringen für dein heiliges Wort, das lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert ist. Dein Wort, das uns durchdringt. Und so bitten wir dich, arbeite an uns und wirke in unserem tiefsten Inneren, damit wir nicht dieselben bleiben, sondern verändert werden, so wie es dir gefällt. Und so wirke, Herr, zu deiner Ehre jetzt durch dein Wort. Und all dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Wie wird es wohl für Christen im Römischen Reich zur Zeit des Apostels Petrus gewesen sein? Stellen wir uns mal einen Christen vor mit dem Namen Rufus. Er war einst wie alle anderen im Römischen Reich auch. Er arbeitete als Handwerker, er hatte eine Familie, er hatte seine Freunde und vor allem freute er sich in seinem Alltag auf seinen Feierabend oder auf besondere Feiertage. Denn dann konnte er mit seinen Arbeitskollegen und Freunden feiern gehen, Party machen. Und solche Feiern, die fanden üblicherweise in einem Festsaal, in einem Tempel irgendeiner Gottheit statt. Vielleicht hatten sie ein Stammlokal, vielleicht die Schutzpatronin der Handwerker, die Göttin Athene. Kann auch irgendein anderer Gott sein. Und am besten waren die Feste zu Ehren von Dionysus. Da ging richtig die Post ab. Denn er war der Gott der Ekstase, des Rausches, des Weins, der Freude, der Lust. Und hier musizierte man und tanzte man und man trank und man vergnügte sich mit den Frauen. Und das war Rufus' Welt. Arbeiten klar, aber dann auch ausgelassen Spaß haben. Doch eines Tages passierte etwas sehr Unerwartetes. Er erhielt den Auftrag, ein Haus zu renovieren, und der Besitzer des Hauses war sehr merkwürdig für ihn. Er war nämlich Christ. Und Rufus hatte schon einiges von Christen gehört und ihm war klar, er mochte sie nicht. Aber dieser Mann bezahlte ihn gut dafür, sein Haus zu renovieren. Und in dem Haus trafen sich auch immer wieder mal andere Christen. Andere Gläubige. Und Rufus erlebte, dass diese Menschen so liebevoll und so freundlich waren. Sie beteten nicht die Götter an, aber sie waren dennoch voller Freude. Und Rufus wurde in dieser Gemeinschaft, ja, wurde ihm auch Christus verkündigt. Er hörte, dass es einen Sohn Gottes gibt, der die Lebenden und die Toten richten wird. Und er hörte davon, dass Christus am Kreuz für Sünder starb, um sie zu retten, auf dass sie das ewige Leben haben. All dies hörte Rufus und es ließ ihm nicht mehr los. Und tatsächlich, Gott arbeitete an ihm, so dass er sich bekehrte, so dass er sich taufen ließ und sich der Gemeinde der Christen anschloss und nun auch regelmäßig das Haus dieses Mannes besuchte, dessen Haus er renovierte. Und jetzt? Nun, jetzt wurde alles ganz anders. Ja, Rufus arbeitete in seinem alten Beruf weiter. Er wurde sogar fleißiger und noch viel nützlicher für seinen Chef. Aber den Kollegen fiel schnell auf, dass Rufus sich verändert hatte. Sie fingen an, über ihn zu lachen. Und das taten sie, weil er nicht mehr mitlachte, wenn sie ihre dreckigen Witze machten oder wenn sie lästerten über den Chef. Er konnte nach der Arbeit auch nicht mehr mit zu diesen Festen gehen. Und seine Arbeitskollegen waren schockiert. Sie fragen sich, was ist nur los mit Rufus? Wir kennen ihn so nicht. Er ist nicht mehr derselbe. Hält er sich jetzt für etwas Besseres? Ist unsere Gesellschaft ihn also nicht mehr fein genug? Ah, wir verstehen. Auch seine Familie glaubt, dass er verrückt geworden ist. Er wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Er sei in eine Sekte geraten. Eine Sekte, die den Kaiser nicht ehren wollen und die sich versammeln, um irgendwie Blut eines Menschen zu trinken, sagt man. Merkwürdige Dinge. Die Familien im Römischen Reich, die hatten alle ihre Hausgötter mit ihrem eigenen Schrein im Haus, wo sie beteten zum Schutz ihrer Familie und man opferte ihnen Speisen. Und die Eltern von Rufus sagten zu ihm, so viele Jahre schützten dich schon unsere Götter. Es ging dir immer gut, du hattest genug zu essen, Rufus, alle Tage deines Lebens und du hattest immer Gelingen auf deine Arbeit. Du wurdest kaum krank und nun so dankst du es den Göttern? Du bist nicht mehr zufrieden mit ihnen? Du kehrst ihnen den Rücken zu? Du solltest dich was schämen, denn du bringst Unheil über unsere Familie. Und wir bedeuten dir wohl auch nichts mehr, so oft wie du in deiner Gemeinde bist. Das ist wohl nun deine neue Familie. Und es wird Tag für Tag schlimmer. Sein Chef feiert an einem Tag seinen Geburtstag, wieder an einem Götzentempel. Und Rufus kommt nicht mit. Und die Arbeitskollegen fangen an zu lästern und Witze über ihn zu machen und sagen, der Rufus, der hat keinen Spaß mehr im Leben. Seine Religion ist wie ein Gefängnis. Er ist ein Spießer geworden. Man kann nichts mehr mit ihm anfangen. Und er kommt nicht mal, um mit dem Chef zu feiern. Und das alles bringt das Fass zum Überlaufen. Der Chef entscheidet sich, Rufus rauszuwerfen. Denn was soll man mit so einem anfangen? Wie wird Rufus jetzt mit all dem umgehen? Und sag mir, wie würdest du in dieser Situation reagieren? Ja, vielleicht hast du schon ganz ähnliche Dinge erlebt. Als Christ wirst du zu einem Fremdling, zu einem Fremden für deine Mitmenschen, ein Fremdkörper, der abgestoßen wird. Sie können nichts mehr mit dir anfangen, du gehörst nicht mehr richtig dazu. Und hier fangen sie an, über dich zu spotten und vielleicht sogar konkret gegen dich vorzugehen und dir dein Leben schwer zu machen. Und das tut weh. Und das steckt man häufig nicht einfach so weg. Und darum schreibt der Apostel Petrus genau an solche Menschen, die solche schmerzlichen Erfahrungen machen. An sie ist sein Brief gerichtet und er ermutigt sie und er ermahnt sie, dass sie treu bleiben als Christ und ausharren bis ans Ende und sogar Leiden auf sich nehmen. Und heute Morgen schauen wir uns 5 Gründe an, die der Apostel Petrus uns nennt, warum man das Leiden bereitwillig auf sich nehmen sollte. Warum Rufus und alle anderen Christen, die leiden, bereitwillig dieses Leiden auf sich nehmen sollten. 5 Gründe. Der erste Grund lautet, sei bereit zu leiden, weil auch Christus gelitten hat. Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Petrus ist klar, die Christen werden angegriffen, sie befinden sich im Kampf. Und darum spricht er davon, dass Christen sich wappnen sollen. Man könnte auch übersetzen, bewaffnet euch oder rüstet euch. Ja, womit denn? Mit einer irdischen Rüstung oder einer Hieb- und Stichwaffe, um sich zu verteidigen? Womit soll ein Christ sich bewaffnen, womit ausrüsten? Petrus sagt, bewaffnet euch mit derselben Gesinnung. Das heißt, ihr sollt eine bestimmte Denkweise haben, um in diesem Kampf zu bestehen, um all die Angriffe aushalten zu können, braucht ihr eine gewisse innerliche Einstellung. Was für eine? Nochmal Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das ist die Rüstung, die dich bestehen lassen wird, die dir hilft, es auszuhalten. Das ist die Rüstung, die dich schützt vor allen Angriffen. Du musst die Gesinnung von Christus haben. Seine Denkweise, seine Herzenshaltung, seine innere Grundeinstellung und Ausrichtung. Ja, was war denn die Gesinnung von Christus? Nochmal Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Also, Christus, was hatte er für eine Einstellung? Er war bereit zu leiden. Er, der Christus, der Einzige, der kein Leiden verdient hat, er kommt, um Leiden auf sich zu nehmen. Er, der Erhabene, der Transzendente, das heißt der, der nicht Teil der Schöpfung ist, er müsste nicht ansatzweise in die Nähe kommen, wo er Leiden empfinden würde, doch er kommt, um Mensch zu werden, um Fleisch anzunehmen, um leiden zu können. Er nimmt Leiden bereitwillig auf sich. Er, der Christus, das heißt der Allmächtige, der sich hätte zur Wehr setzen können, ein Wort und alle seine Feinde werden zu Staub. Aber nein, er will leiden. Er nimmt das Leiden bereitwillig auf sich. Es war seine Einstellung. Und darum sagt Jesus in Johannes Kapitel 10, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Das ist die Leidensbereitschaft Christi. Er war bereit, verspottet und bespuckt und misshandelt zu werden und sich kreuzigen zu lassen. Er war leidensbereit. Er hatte diese Einstellung. Wenn nun der Christus, der König, der Herr, dein Meister und Gebieter, dein Erlöser für dich gelitten hat, wenn er für dich Gottes Willen erfüllt hat und leidensbereit war, dann sollen auch wir uns mit der gleichen Einstellung wappnen. Verstehst du? Du musst diesen inneren heiligen Entschluss in deinem Herzen fassen, dass du sagst, ich bin bereit, um Gottes Willen, um des Evangeliums Willen zu leiden. Ich habe diese Einstellung. Wenn du das nicht hast, wenn du diese Einstellung nicht hast in deinem Herzen, dann wirst du fallen, wenn Leiden kommt. Darum wappne dich und rüste dich im Voraus. Bewaffne dich mit derselben Einstellung, das heißt mit der Entschlossenheit, Standhaftigkeit zu bewahren, selbst wenn Leiden auf dich zukommt. Die Kosten zu überschlagen. Sich zu sagen, Christus und sein ewiges Königreich und die Herrlichkeit bei ihm ist all das wert. Ich bin bereit zu leiden. Ich habe diese Einstellung. Das heißt, du weißt, heute werden meine Eltern oder mein Ehepartner oder sonst wer, heute werden wieder diese gemeinen Sprüche kommen. Heute, wenn ich in die Schule gehe oder an die Uni oder an meinem Arbeitsplatz, werden sie mich wieder mobben oder irgendeinen blöden Spruch machen wegen meinem Glauben. Herr, ich bin bereit dazu. Gerne. Ich gehe diesen Weg, weil du es wert bist. Ich bin bereit zu leiden. Ich bin bereit, all das auf mich zu nehmen, was auch immer sie vorhaben und tun werden gegen mich. Wie Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 2, wo er zu Timotheus sagt, der viel zu leiden hat, er sagt, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Nimm teil daran, sei wie ein guter Soldat, der bereitwillig Leiden auf sich nimmt. Habe diese Einstellung, weil sonst wirst du nicht bestehen. Die Einstellung Jesu Christi, wappne dich damit. Der zweite Grund, warum du bereit sein solltest zu leiden, sei bereit zu leiden, weil dies bedeutet, dass du mit der Sünde abgeschlossen hast. Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Manche verstehen diesen Vers falsch. Die Hoffnung für alle zum Beispiel übersetzt diesen Vers sehr irreführend. Da heißt es, bei der Hoffnung für alle, wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Das ist so ein magisches, mystisches Verständnis, dass wenn man einmal leiden musste für Jesus, dann hat die Sünde plötzlich keine Macht mehr über einen. Dann wird man plötzlich vollkommen, dann kann man nicht mehr zur Sünde verleitet werden. Wenn das so ist, dann müssten wir uns selbst kasteien, uns irgendwelche Schmerzen selbst am Fleisch zufügen oder uns einmal ordentlich für unseren Glauben verprügeln lassen von irgendjemandem, dann verliert die Sünde endlich ihre Macht über uns. Das ist natürlich nicht das, was der Apostel Petrus hier sagen möchte. Es ist vielmehr so, wie zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung es richtig formuliert. Sie sagt, denn wer seinetwillen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier noch auf Erden bleibt, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern von Gottes Willen. Anders ausgedrückt, wer diese Einstellung wie Christus hat und bereit ist, für das Gute, für Gott zu leiden, der hat wirklich mit der Sünde abgeschlossen. Der hat mit der Sünde gebrochen. Denn sonst würde er ja überhaupt nicht bereit sein, Leiden auf sich zu nehmen. Verstehst du, was ich sage? Wer an der Sünde festhalten will, der muss ja gar nicht leiden. Denn wenn du so lebst wie die Welt, dann stört es die Welt nicht. Wenn du Kompromisse eingehst und wie die Welt lebst, dann passiert dir nichts. Wenn du aber wirklich mit der Sünde abgeschlossen hast, wenn du mit der Sünde gebrochen hast, dann wirst du leiden in dieser Welt, denn die Welt wird dich hassen. Sie wird dich angreifen. Wie Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Nur der gottesfürchtig leben will in Jesus Christus, der fällt auf und der wird angegriffen, der wird leiden. Warum solltest du also bereit sein zu leiden? Weil du dadurch beweist, dass du mit der Sünde abgeschlossen hast. Wer von uns leidet für Christus, der demonstriert dadurch, dass er mit der Sünde abgeschlossen hat. Er zeigt, dass er eher bereit ist zu leiden, als zu sündigen. Christus ist mehr wert als mein Wohlbefinden, als meine Anerkennung, mein Wohlstand und auch als der Genuss der Sünde. Wer leidet, zeigt, dass er mit der Sünde abgeschlossen hat, dass die Sünde ihm nichts mehr bedeutet. Er ist lieber bereit zu leiden, als zu sündigen. Ein wunderbares Beispiel dafür finden wir in Hebräer Kapitel 11. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir von Mose. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also überlegt euch, was Moses alles geboten wurde. Er hatte Macht und Ansehen und Ruhm, er konnte Teil der Familie des Pharaos sein. Er hatte auf der anderen Seite den Genuss der Sünde, er konnte sich alles leisten, was sein Herz begehrte. Ja, den Reichtum, die Reichtümer Ägyptens. Und dennoch sagt uns der Hebräerbriefschreiber, er weigerte sich, das mitzumachen. Er wollte lieber geplagt werden mit dem Volk Gottes. Ja, er wollte lieber die Schmach des Christus auf sich nehmen, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Er war bereit, lieber zu leiden und mit Christus diese Schmach zu erdulden, als die Sünde Ägyptens zu genießen. Er hat abgeschlossen mit der Sünde. Darum solltest du bereit sein, Leiden auf dich zu nehmen, weil es für dich, für deinen Herrn, für alle Welt demonstriert. Jesus ist dir wichtiger und darum leidest du lieber, als zu sündigen. Wer leidet um Christi willen, der hat abgeschlossen mit der Sünde, mit dieser Welt, mit all ihren Angeboten. Drittens, sei bereit zu leiden, weil du ja schon genug der Sünde gelebt hast und die übrige Lebenszeit, die dir noch gegeben ist, den Willen Gottes tun solltest, weil du es willst. Vers 2, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen und Begierden und Trunkenheit und Festgelagen und Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienstes. Überleg einmal, denk mal nach über deine vergangenen Tage. Wie oft hast du schon gesündigt? Wie oft hast du schon die Begierden der Menschen getan? Überleg einmal, wie viele Male du nicht Gottes Willen getan hast, sondern deinen Begierden gehorcht hast, den Willen der Menschen getan hast. Sag mir, wenn du das alles Revue passieren lässt, sag mir, ist das nicht genug, was du getan hast? Reicht das nicht? Langt das jetzt nicht mal? Willst du dem noch irgendetwas hinzufügen? Gibt es noch eine Sünde, die du unbedingt bräuchtest, die all deiner Schande noch hinzugetan werden müsste? Genug ist genug, es langt. Man muss der Sünde nicht noch eine Sünde hinzutun. Du hast noch eine übrige, eine begrenzte Zeit, die Gott dir gibt hier auf Erden. Möchtest du diese Zeit nutzen, um weiter den Begierden zu gehorchen? Deine letzten Jahre auf Erden? Nein, es ist genug, dass wir die vergangenen Tage, die vergangene Zeit, den Willen der Nation vollbracht haben, sagt Petrus. Der Willen der Nation ist der Willen derer, die Gott nicht dienen und seine Gebote nicht halten, gottlose Heiden. Und so haben wir einst nicht den Willen Gottes getan, sondern getan, was alle Menschen nach ihren Begierden tun. Und jetzt langt es, es reicht. Was haben denn diese Menschen getan? Was haben wir alle getan? Ausschweifungen und Begierden und Trunkenheit und Festgelage und Trinkgelage und unerlaubten Götzendienst. Was heißt das? Ausschweifungen und Begierden. Das meint unkontrolliert, hemmungslos sich seinen fleischlichen Begierden hingeben. Das meint vor allem sexuelle Sünden wie Unzucht oder Ehebruch oder Homosexualität oder sonst was, was außerhalb von Gottes Gebot für Sexualität ist. Aber es meint auch alle sündigen Begierden und Fleischeslust, denen man sich hingibt. Trunkenheit und Festgelagen und Trinkgelagen. Trunkenheit heißt, sich zuzuschütten mit Mitteln, die einen dazu bringen, noch die letzten Hemmungen fallen zu lassen. Das heißt, gar keine Zurückhaltung mehr zu haben, wirklich unkontrolliert und zügellos, ohne sich so richtig noch Gedanken diesbezüglich zu machen, sondern sich ganz hinzugeben, worauf auch immer das Fleisch Lust hat. Festgelage und Trinkgelage. Oft fanden, wie gesagt, diese Partys statt in Götzentempeln und das waren ausgelassene Feiern. Es gab Musik und man gab sich ganz den Rausch hin in Völlerei und Schlemmerei und Hurerei und Sauferei und Alkoholexzessen und Vollrausch. So richtig die Sau rauslassen, wie man sagt. Und all das war verbunden mit unerlaubtem Götzendienst, denn man war in diesen Tempeln und Es ist ein Götzendienst, der den Gott verboten hat. Ein Götzendienst, der ein Gräuel ist, ein Frevel ist, abscheulich ist in Gottes Augen. Und überleg dir, wie oft du das getrieben hast. Sag mir, willst du dem noch irgendetwas hinzufügen? Vielleicht sagst du aber auch, ja, aber diese Dinge, die hier beschrieben werden, so, die habe ich nicht unbedingt gemacht. Schau mal. Ist dir das aufgefallen, was der Apostel Petrus hier schreibt, Vers 3? Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Was? Uns? Der Apostel Petrus rechnet sich hier mit hinzu. Wir erfahren nicht von ihm, dass er irgendwann mal im Götzentempel war und es irgendwie so getrieben hat wie die Nation. Dennoch rechnet er sich hier hinzu. Denn sag mir, hast du nicht schon oft genug schmutzige und böse Dinge gedacht und getan? Und hast du nicht in deinem Kontext oft genug nach deiner Lust gehandelt, so dass du nicht den Willen Gottes getan hast? Sag mir, ist es nicht so? Es reicht. Es ist genug. Wie lange willst du das noch so weitertreiben? Hast du Gott nicht schon unlängst genug verunehrt durch diese Dinge? Warst du ihm nicht schon lange genug ungehorsam? Hast du dir nicht schon genug Gottes Zorn angesammelt dadurch? Oder hast du nicht genug Sünde angehäuft, für die Christus dann mit vielen Schmerzen am Kreuz bezahlen musste? Es ist genug. Die vergangene Zeit, du hast genug in Sünde gelebt. Und darum sei bereit zu leiden, weil du eher bereit bist zu leiden, als deiner Sünde noch irgendetwas hinzuzutun. Der vierte Punkt. Sei bereit zu leiden, weil Gott gerecht richten wird. Vers 4. Hierbei befremdet es sie, dass sie nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Wenn du all diese gottlosen Dinge plötzlich nicht mehr mitmachst, wie reagiert dein Umfeld darauf? Petrus sagt, es befremdet sie. Das heißt, sie fragen sich, was ist nur los mit dir? Ich kann mich gut erinnern, wie meine Familie mir sagte, ich hätte meinen Verstand verloren oder ich sei in irgendeine Sekte geraten oder meine ehemaligen Freunde mir den Rücken zukehrten und ich plötzlich der Spielverderber oder die Spaßbremse wurde. Es war befremdlich für sie, dass man plötzlich nicht mehr das mitmacht, was man doch all die Jahre mitgemacht hat. Warum läufst du nicht mehr mit? Nun, weil du das erkannt hast, wovon Petrus hier schreibt, dass all diese Menschen schwimmen in dem Strom der Heillosigkeit. Du siehst im Geiste schon den Abgrund. Sie treiben in einem Strom den Abgrund zu. Du siehst, was sie erwartet. Sie stürzen in den ewigen Abgrund. Sie werden für immer untergehen. Du aber wurdest herausgerettet. Du stehst am sicheren Ufer und sie rufen dir aus dem Strom heraus. Komm zurück. Du bist doch all die Jahre mit uns geschwommen und mit uns gelaufen. Wir verstehen dich nicht. Aber du willst nicht mehr mitgerissen sein in diesem Strom der Heillosigkeit. Heillosigkeit, sie haben kein Heil. Sie sind heillos. Sie steuern in die ewige Verdammnis. Sie haben das Leben nicht. Sie gehen in die ewige Hölle. Heillos. Es befremdet sie, dass du nicht mehr mitläufst. Und was tun sie darum? Weil sie all das nicht verstehen können, weil es ihnen nicht gefällt, weil es befremdlich ist für sie. Sie, was sagt uns der Apostel Petrus? Vers 4, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Sie lästern über dich und über deinen Glauben, über das Christentum, über deinen Herrn. Und wenn man all das erlebt, dann ist das schmerzhaft. Und du stehst in der Gefahr, dass du all das nicht gut wegsteckst und vielleicht zu Gott zu sagen, Herr, das ist doch so unfair. Ich habe mich zu dir bekehrt und ich will dir folgen, aber jetzt habe ich nur Nachteile davon. Und jetzt passiert mir so viel Böses von den Menschen. Das ist doch wirklich unfair und du kannst schlechte Gedanken Gott gegenüber bekommen oder deinen Mitmenschen gegenüber, dass sich plötzlich Wut und Zorn in dir entwickelt und du Böses mit Bösen vergelten willst und Schimpfwort mit Schimpfwort. Darum sagt Petrus dir, dass du all das ertragen solltest, weil du weißt, dass Gott gerecht richten wirst. Vers 5. Die, die dich lästern, sind die, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Ja, sie lästern jetzt Gott und dich, dabei ahnen sie ja gar nicht, dass sie vor diesem Gott erscheinen müssen, um Rechenschaft abzulegen für ihr Leben. Er wird die Lebenden und die Toten richten und sie auch verdammen. Petrus sagt uns, die Lebenden und die Toten werden gerichtet werden, Das heißt, lästern sie jetzt dich und deinen Glauben. Am Ende werden sie dafür gerade stehen müssen vor Gott und er wird sie richten. Er wird ihnen ihre gerechte Strafe geben. Sie werden eingehen in die ewige Heillosigkeit. Und darum sei bereit zu leiden und all das scheinbare Ungerechte auf dich zu nehmen, bereitwillig, weil du weißt, am Ende wird alles gerecht gerichtet werden. Da ist nichts Unfaires, was Gott nicht zurechtbringen wird. Das ist übrigens genau dasselbe, was Petrus geschrieben hat über Christus in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 23. Da heißt es, der geschmäht und nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern was tat Christus, wenn er all das zu Unrecht erlitten hat? Sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet. Er wusste, mein Gott und Vater im Himmel, er wird richten. Jetzt sieht es so aus, als sei ich ein Verbrecher, aber er wird am Ende alles gerecht richten und alle meine Feinde werden ihre gerechte Strafe erhalten und er wird mich zu Ehren bringen und allen zeigen, dass ich kein Unrecht getan habe. Und darum sei auch du bereit, wenn dir ungerechtes, scheinbar ungerechtes Leiden widerfährt durch deine Mitmenschen, sei bereit, all das bereitwillig auf dich zu nehmen, denn am Ende wird dein Gott und Vater im Himmel alles richten und alles ins rechte Licht rücken, nämlich in das Licht seines Urteils. Und dann werden alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße werden, sagt die Schrift, weil du nämlich in Christus bist und mit ihm regierst und mit ihm verherrlicht werden wirst. Und darum sei bereit zu leiden. Und das führt uns jetzt auch zu unserem fünften und letzten Punkt. Sei bereit zu leiden, weil auf dich das ewige Leben bei Gott wartet. Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Manche, wie ihr euch vorstellen könnt, verstehen auch diesen Vers falsch. Als sei das Evangelium einst den Verstorbenen, also den Menschen im Totenreich, verkündigt worden. Aber das wiederum würde überhaupt nicht in Petrus' Argumentation passen. Was er sagt, ist eben dies. Gott also wird alle Menschen richten, die Lebenden und die Toten. Und deswegen, weil das so ist, wurde eben denen, die jetzt tot sind, einst das Evangelium verkündigt. Nämlich, als sie noch am Leben waren. Wozu wurde denen, die jetzt tot sind, einst, als sie noch lebten, die frohe Botschaft verkündigt? Damit sie, selbst wenn sie dem Fleisch nach gerichtet werden und sterben, doch Leben haben durch den Geist. Das ist genau das Gleiche, was Petrus im Kapitel 3 zuvor über Jesus gesagt hat, Vers 18. Denn es hat auch der Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Christus wurde Mensch, er starb, er wurde gerichtet, den Menschen nach dem Fleisch verurteilt, er wurde hingerichtet. Doch Gott schenkte ihm Leben. Er lebte nach dem Geist und zwar in alle Ewigkeit und so auch ihr, liebe Gläubigen. Dazu wurde denen, die jetzt tot sind, die gute Botschaft einst verkündigt, dass selbst wenn sie sterben, selbst gerichtet werden, selbst hingerichtet werden von Menschen, ja, dass sie leben. Dazu wurde ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium verkündigt, auf das selbst wenn sie sterben, gemäß den Menschen, dass sie leben werden, gemäß Gottes, gemäß dem Geist. Wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass wer an mich glaubt, leben wird, selbst wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, nicht sterben wird in Ewigkeit. Darum seid bereit zu leiden. Und freut euch selbst für die, die schon gestorben sind und die vielleicht noch hingerichtet werden. Denn dafür wurde ihnen die frohe Botschaft verkündigt, dass sie Leben haben. Leben gemäß Gott, Leben nach dem Geist. Und darum hart aus, bis ans Ende, bis in den Tod. Der Apostel Petrus ermutigt die Christen. Und so könnte ein Rufus im Römischen Reich, und so kannst auch du heute durchhalten. Komme, was wolle. Habe die Gesinnung von Jesus Christus. Sei bereit zu leiden. Sei auch bereit, Leiden auf dich zu nehmen, um zu zeigen, dass du mit der Sünde abgeschlossen hast. Sei auch bereit zu leiden, weil du weißt, du hast schon unlängst genug gesündigt. Du willst dem nicht irgendetwas hinzufügen. Du willst treu sein bis ans Ende. Denke außerdem daran, dass Gott alle deine Feinde gerecht richten wird. Und am Ende wird alles in gerechter Weise beurteilt. Und so sei bereit, auch das unrechte Leiden auf dich zu nehmen. Und bei all dem denke auch fünftens daran, dass das ewige Leben auf dich wartet in der Herrlichkeit. Du wirst leben, selbst wenn du stirbst. Und das alles ist möglich, weil der Herr Jesus Christus für uns gelitten hat. Sein Leiden und Sterben wollen wir heute bedenken im Abendmahl. Und wie jede Woche, ihr Lieben, das ist keine bloße Routine, keine bloße Tradition, es ist Herzenssache. Wir wollen an diesen Jesus denken, ihn in Ehre halten in unserer Mitte, denn er verdient unseren Dank, unsere Verehrung. Er verdient es, dass du für ihn lebst und er verdient es, dass du auch für ihn leidest. Und darum in den kommenden Tagen, lasst uns leben und leiden für ihn, indem wir Zeugen sind von dem, der für uns gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Lasst uns jetzt schauen auf den, der würdig ist, denn würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Amen. Amen.